An diesem aufwühlenden Morgen ist der Fußball sicherlich zweitrangig. Dennoch wollen wir über die schönste Nebensache der Welt reden, weil es ja auch irgendwie weitergehen muss. Und lieber Tobias, ich hoffe, du bist ein Rätselfan. Es gibt da nämlich einen Bundesligisten, der uns den Kopf zerbricht und viele Fragezeichen aufwirft. Lass uns heute mal über Borussia Dortmund schnacken und versuchen, da so ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Damit also erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir.
Guten Morgen, danke für die Einladung und ich bin tatsächlich Rätselfan. Ich hatte jetzt kurz gehofft, dass du mir noch ein anderes Rätsel mitgebracht hast, aber hast du recht, der BVB in dieser Saison ist schon Rätsel genug.
Vielleicht überlege ich mir noch was über die nächsten Minuten. Ja, wir schauen erstmal auf Borussia Dortmund. Wir wagen mal den ganz neutralen Blick von außen. Du stehst in der Bundesliga gleich auf mit dem Meister aus Leverkusen. In der Champions League läuft es eigentlich super, du bist oben mit dabei. Auf der anderen Seite war Nuri Sahin fast schon vom Aus. Du bist im Pokal raus. Da müssen wir einiges aufarbeiten. Hat Borussia Dortmund einfach so eine Sonderrolle im deutschen Fußball in der Bundesliga, dass es da quasi so dynamisch, so schnell zugehen kann wie nirgendwo sonst?
Ich glaube schon, dass Dortmund schon eine herausragende Rolle hat. Sie haben die zweitmeisten Fans nach Bayern München, das muss man ganz klar so sagen. Man kennt das auch, wenn man im Journalismus arbeitet, wie wir beide, dann weiß man, Stories über Dortmund, über Bayern, die werden deutlich häufiger geklickt als Stories über Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt. Das sind einfach die beiden herausragenden Vereine und wenn da ein Spieler niest, dann kommt gleich die gesamte journalistische Brigade und fragt nach, ob er Schnupfen hat. So. Das ist eine andere Arbeitsweise einfach. Und Borussia Dortmund hat sich das erarbeitet sicherlich, aber in den vergangenen Jahren ja auch selbst so zuzuschreiben, dass sie so ein bisschen zur Diva der Liga geworden sind, wenn man das so möchte, weil da immer Drama ist, immer Leistungsschwankungen, die sich auch analytisch nur schwer erklären lassen. Damit haben sie sich immer in den Vordergrund gespielt und deswegen ist natürlich da schneller mal eine Krise ausgerufen als bei Bayer Leverkusen zum Beispiel, hast du gerade schon genannt, die in der Liga eigentlich ja auch nicht besser dastehen als Borussia Dortmund in der Champions League, noch viel schlechter.
Wir wollen uns einfach mal den Weg von Borussia Dortmund bis zu diesem Zeitpunkt anschauen. Ich habe einige Stichworte auf dem Zettel, die wir mal abarbeiten können. Lass uns mal im Sommer anfangen. Wir blicken noch ein bisschen weiter zurück. Vor einem Jahr hast du dich fast zum Meister in der Bundesliga gekrönt. Du standst dann zudem im Mai im Finale der Champions League. Mit welchen Erwartungen gehst du denn dann an eine neue Saison? Weil es ist ja auch schon wieder ein bisschen Umbruch gewesen. Neue Trainer, viele neue Spieler, neue Erwartungen. Was hat man sich da ausrechnen können?
Die Erwartungen waren sicherlich hoch beim BVB. Man hat wieder am Transfermarkt ordentlich investiert. Man hat sich wirklich neue Spieler geholt. Man hat vom VfB Stuttgart, der einem so ein bisschen den Platz als Zweiter an Deutschland weggenommen hat in der vergangenen Saison, zwei wichtige Spieler weggekauft. Man hat mit Maximilian Bayer noch ein großes Talent sich geholt. Gleichzeitig hatte man auch die Hoffnung, dass aus dem Jugendbereich wieder viel kommt. Auch da sind ja viele Talente, die schon in der vergangenen Saison so ein bisschen gezeigt haben, was sie können. In Wethien zum Beispiel, in Duran Will. Deswegen waren, glaube ich, die Erwartungen hoch. Und Nuri Sahin ist ja auch ein Name, der was ausstrahlt. Er ist ja auch ein Name, der in Dortmund heimisch ist, der mit Dortmund große Erfolge gefeiert hat und der ja auch über die Stadt hinaus strahlt. Also jetzt kein, ohne jetzt Terzic zu nahe treten zu wollen, aber Terzic ist natürlich ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Sahin ist dann schon ein anderer Name. Und ich denke, deswegen waren die Erwartungen schon hoch, auch wenn die Verantwortlichen ja immer betont haben, dass sie ein bisschen Geduld brauchen.
Es gab ein paar Personalien, das hat so ein bisschen gedauert, aber der Kader war an sich relativ zeitig fix, so für die Saison. Wenn du da drauf schaust, was hältst du denn davon? Ist das Team ausgewogen genug und sieht man so bei diesen Namen, bei dieser Zusammenstellung, dass das bereit für große Aufgaben ist?
Also ich finde, sie haben ihren Kader im Vergleich zur vergangenen Saison nochmal in einigen Bereichen verstärkt. Ich finde, gerade offensiv sind sie besser aufgestellt. Ein Guirassy ist, finde ich, ein Upgrade gegenüber zu Füllkrug, nicht nur wegen der Torquote, sondern auch wegen der Art, wie er mitspielt, wie er Bälle hält. Der war für Stuttgart nicht umsonst so wichtig und der hat das ja auch in Dortmund schon gezeigt. Man hat zugleich ein bisschen auch in die Breite investiert. Aber ich fand auch schon im Sommer, dass man die so ein paar Schlüsselpositionen nicht so richtig angehen konnte. Klar, man hat Pascal Groß geholt fürs zentrale Mittelfeld, was ja seit eh und je eine Schwachstelle ist, gerade der Sechserraum. Aber auf den Außenverteidigerpositionen ist man immer noch sehr dünn besetzt. Das ist ja auch schon vergangene Saison kein Geheimnis gewesen, dass du da nicht eben die Tiefe hast. Und an der Endverteidigerposition hast du jetzt zwar mit Waldemar Anton einen Spieler mehr da hinten, hast aber auch mal Hummels verloren. Das heißt, auch da ist es nicht ganz so einfach, auf eine Dreierkette umzustellen, weil du eben da nicht so viel Personal hast. Also ich finde, es gab Licht und Schatten bei der Transferstrategie.
Borussia Dortmund ist ja jetzt nicht unbedingt als Team bekannt, das dann in der Startelf 11 Topstars bieten kann. Wie sie das immer mal versuchen zu umgehen oder zu lösen, ist, dass sie sich ja auch sehr polyvalente Spieler holen. Erklär uns mal kurz den Begriff und macht ein polyvalenter Spieler, wird aus dem auch automatisch ein besserer Spieler?
Polyvalente Spieler sind Spieler, die auf mehreren Positionen in mehreren verschiedenen taktischen Rollen gut funktionieren. Also ein polyvalenter Spieler, den kannst du im Zweifelsfall auch auf einer Position einsetzen, die ihm fremd ist, und der wird das sehr schnell verstehen und der wird sehr schnell die taktischen Abläufe dort umsetzen können. Pascal Groß zum Beispiel kann im zentralen Mittelfeld spielen, er kann im offensiven Mittelfeld spielen, er kann aber auch Links- und Rechtsverteidiger spielen. Also er ist ein sehr polyvalenter Spieler. Ist natürlich der Versuch, über einen Spieler mehrere Kaderstellen zu schließen. Auch in Emre Can hat er auch schon diese Saison Außenverteidiger, Sechser, Innenverteidiger gespielt. Ist natürlich ein Vorteil in dem Sinne, dass du natürlich mit weniger Spielern einen Kader auffüllen kannst, weil du dann sagen kannst, okay, die zweite Position als zweiten oder dritten Rechtsverteidiger schließe ich über einen Sechser, der das auch spielen kann, in Pascal Groß. Ist dann manchmal aber auch das Problem, dass du in der Spitze nicht diese Leistung hast. Die Bayern zum Beispiel haben relativ wenig polyvalente Spieler, würde ich behaupten. Kimmich vielleicht noch einer, aber da haben sehr viele Spieler eine ganz feste, klare Position. Aber sind in dieser Position ja auch größtenteils internationale, wenn nicht sogar Weltklasse. Und dann hast du natürlich einen höheren Peak, als wenn du einen Spieler hast, der auf mehreren Positionen einsetzen kann, überall ganz gut ist, aber nirgendwo herausragend ist.
Zu dieser Vielseitigkeit kommen wir nachher nochmal bei einem anderen Thema. Wir schauen nochmal ganz fix auf die Neuzugänge, die du ja auch schon angesprochen hast. Ich glaube, Sergio Gerassi, der hat da eine sehr klare Rolle, eine sehr feste Rolle. Der BVB scannt ja den Transfermarkt immer gut ab. Da hilft es dann natürlich auch, sich gleich mit Qualität aus der Bundesliga zu verstärken, die sich dort schon bewiesen hat. Mit Gerassi hat man eigentlich nichts falsch gemacht, oder?
Mit Gerassi hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Am Anfang war noch so ein bisschen Fragezeichen hinter seiner Fitness. Er ist ja auch angeblich durch den Medizincheck gefallen. Ich kann das selber nicht überprüfen. Ich habe auch nur die Informationen, die ich gelesen habe. Dann hat er ja verletzt gefehlt und da hatte man schon gemerkt, da fehlt vorne ein Spieler. Da fehlt auch einer, das ist, glaube ich, ganz klar eine Spielidee, dass du einen Stürmer hast, der Bälle hält, der mitspielt, und das hat gefehlt. Und jetzt, seit er wieder da ist, finde ich, klappt das besser. Und er hat ja jetzt auch in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beweis gestellt, wie wichtig er ist. Nicht nur mit seinen Toren, die er macht, sondern auch gerade als Ankerpunkt vorne, um den sich alles herum gruppieren kann.
Wie waren dann die Pläne mit Maxi Bayer und Waldemar Anton, zwei verschiedene Spieler, die auch aus der Bundesliga kommen, für die man auch ordentliches Geld hingelegt hat? Hat man da schon sofort mit Verstärkung gerechnet?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke bei Anton schon. Anton ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ist jetzt kein Spieler, wo du sagen kannst, der hat jetzt noch so viel Potenzial, was man erst freischaufeln muss. Ist, glaube ich, schon ein Spieler, wo man sich gehofft hat, dass er mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Abwehr bekommt im Vergleich zu einem Hummels. Ein bisschen auch die Spielstärke beibehalten kann, die ein Hummels gebracht hat, so einfach dann eine neue Aufstellung. Bei Maxi Bayer ist, glaube ich, dann noch stärker eine Investition in die Zukunft gewesen. Man hat gesehen, was für ein Talent er hat, was er auch mitbringt schon, Fähigkeiten, gerade als zweiter Stürmer, der um den Weg raus herum gespielt hat vergangene Saison. Und ich hoffe, beziehungsweise man hat gehofft, dass er bei Dortmund dann den nächsten Schritt machen kann und da sich weiterentwickelt.
Dann gibt es ein Herzstück im Mittelfeld, wo ganz viele Fans auch gespannt waren, wie der sich mal im deutschen Fußball macht, mit Pascal Groß. Bringt er bisher die erhoffte Stabilität, muss jetzt auch immer mal ausweichen, aber ist es eine andere Qualität, die er jetzt ins Mittelfeld bringt?
Pascal Groß ist ein verdammt spielstarker Mann. Also er ist sehr spielintelligent, weiß genau, wann er sich wie zu bewegen hat, welche Pässe er spielen muss, hat das in England unter Beweis gestellt in den vergangenen Jahren, hatte da eine herausragende Rolle gehabt. Hat aber, glaube ich, noch so ein bisschen Probleme, sich da einzufinden in das System Borussia Dortmund. Einerseits, da werden wir nachher noch drüber reden, weil Sahin noch kein klares System hat. Also auch ein Groß muss da viele verschiedene Rollen schon spielen in dem System, ist jetzt aktuell als Rechtsverteidiger unterwegs. Ich denke auch, es macht ihm so ein bisschen diese Dreifachbelastung zu schaffen. Wenn man auf seine Vita guckt, dann sieht man, dass er noch nicht häufig so eine Art von Dreifachbelastung hat und nicht häufig diese Art von Belastung auch, weil er ja auch noch Nationalmannschaft spielt, was er auch viele Jahre nicht getan hat. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Das ist ein Unterschied zu dem Transfer zu Xhaka letztes Jahr, der auch in gehobenem Alter zu Leverkusen gekommen ist und den Verein sofort auf ein neues Level gehoben hat, weil er aber auch eben schon genau diese Belastung, die du bei einem Spitzenverein hast, kannte.
Mit Jan Couto gibt es eine einzige Verpflichtung für die Außenbahn, hat auch seine Ansätze gezeigt. Okay, vielleicht müssen wir da jetzt nicht groß viele Worte verlieren. Allerdings die Frage eben, diese Außenverteidiger bei Dortmund, die ja wirklich über Jahre auch mal eine Schwachstelle sind. Warum gibt es nicht dort so einen Transfer wie Guirassy? Warum gibt es nicht dort mal 30, 40 Millionen, die du in die Hand nehmen kannst, um wirklich dich da auch für Jahre mal abzusichern?
Es ist eine schwere Position aktuell auf dem Transfermarkt. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, man hätte sich an den Marzen gern gehalten, aber das war finanziell einfach nicht darstellbar für einen Verein wie Borussia Dortmund. Man ist da eben nicht ganz auf dem finanziellen Niveau eines FC Bayern München. Man muss da eben gucken, dass man auf lange Sicht eher Spieler verpflichtet. Ich glaube, es ist aber auch ein Stück weit Kaderfehlplanung, das muss man so sagen, weil man im Zweifelsfall dann eher im Zentrum jetzt investiert hat in Spielertypen, die eben zentral absichern und dann eben diese Lücke nicht geschlossen hat. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Kreativität gewünscht auf dem Transfermarkt auch in Deutschland sich vielleicht mal umzuschauen, dass man da noch ein bisschen auch in die Breite vielleicht geht.
Das bringt uns jetzt zur guten Überleitung zu meinem nächsten Stichwort, die ich so schön systematische Versuchung genannt habe, weil wir jetzt mal schauen wollen, wie sich das auf dem Taktikbrett widerspiegelt. Wir haben eine Viererkette, Doppelsechs, Flügelzange, Stoßstürmer. Das ist so die Dortmunder Taktik, sage ich mal, ganz grob zusammengefasst. Was steckt denn da dahinter und was hat sich vor allem mit Nuri Sahin dann im Vergleich zur Vorsaison geändert?
Nuri Sahin setzt noch deutlich stärker auf Ballbesitzfußball, als dies Terzic getan hat. Also der Terzic war das immer so ein lästiges Anhängsel, hatte man manchmal das Gefühl, dass Dortmund auch im Ballbesitz was machen muss. Sahin versucht sehr viel aus diesem Ballbesitzspiel heraus zu kreieren. Es ging sehr stark in den ersten Wochen darum, wie strukturieren wir unser Ballbesitzspiel? Machen wir das aus einem 4-2 hinten heraus? Machen wir das aus einem 3-2 hinten heraus? Welche Spieler sollen wo stehen? Und ich hatte auch das Gefühl, da hat man sehr viel dran gearbeitet, dass man eben dieses Ballbesitzspiel verbessern kann. Und dann hat man so ein bisschen auch andere Aspekte vernachlässigt, beispielsweise Defensivarbeit, beispielsweise Pressing. Sondern es ging, glaube ich, sehr stark darum, im Ballbesitz sich weiterzuentwickeln.
Wie anpassbar ist dann diese Taktik und auf welchem Weg siehst du die Mannschaft? Wir haben ja auch letzte Saison viel über Edin Terzic gesprochen und wenn ich mich recht erinnere, kam er dann aus der Winterpause mit nochmal einer anderen Konzeption, dass er Sechser zurückrückt und so. Wie viel auch Spielraum ist bei diesem Konzept einfach vorhanden?
Ich denke, da ist viel Spielraum vorhanden. Das hat man ja auch schon erlebt in den vergangenen Wochen. Sahin hat da sehr viel verschiedene Sachen ausprobiert. Gerade personell hat er immer wieder Spieler auch auf verschiedenen Positionen ausprobiert. Denn Sabitzer hat zu Beginn der Saison als auf Außen begonnen. Hat halt wirklich einen Außenstürmer gespielt und dann Can auf der Doppelsechs. Er wurde jetzt durch Verletzung auch natürlich dazu gezwungen, ein Stück weit andere Sachen auszuprobieren, aber hat das auch immer wieder gemacht. Also er hat da immer wieder geguckt, okay, sollen wir vielleicht einen Aufbau aus einer Dreierkette machen, dass halt ein Außenverteidiger hochschiebt, der andere bleibt tief? Sollen wir eine richtige Dreierkette spielen? Haben sie auch gemacht zeitweise. Jetzt sind sie wieder auf dem Trip Viererkette spielen, mit einer Viererkette hinten aufbauen und dann einen einziger Sechser davor, der auch sich ab und zu fallen lässt. Das, was du gerade von der vergangenen Saison angesprochen hast. Also hier ist Sahin momentan sehr stark noch am Ausprobieren, sehr stark noch am Schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da kommen natürlich auch die Verletzungen rein, die ihn ein bisschen dazu gezwungen haben, auszuprobieren.
Du meintest es schon, in der Bundesliga sammelt der BVB vor allem viel Ballbesitz. Kannst du uns mal etwas erklären, was dann allerdings effektiver Ballbesitz ist? Weil wir haben natürlich nicht immer das Gefühl, dass Dortmund damit auch das Beste anstellen kann. Ja, und ist es eben so, dass der BVB gerade da noch Luft nach oben hat?
Ja, es ist, Ballbesitz kann unterschiedliche Formen haben. Also zunächst einmal ist Ballbesitz einfach nur eine Phase im Fußballspiel, die hast du irgendwann. Also selbst ein Team, das komplett defensiv steht, wird irgendwann den Ball haben und dann werden sie irgendwann überlegen müssen, was sie mit dem Ball machen. Und Ballbesitz ist natürlich ein Weg, um erstmal eine Kontrolle über ein Spiel zu bekommen, erstmal den Gegner hinten reinzudrücken, weil wenn ich den Ball habe, kann der Gegner kein Tor schießen. Es ist ja auch erstmal ein defensives Mittel. Man hat das, glaube ich, gegen Sturm Graz jetzt sehr gut gesehen. Da hatte Dortmund auch 70% Ballbesitz, aber es war jetzt kein chancenreiches Spiel. Aber sie haben das Spiel erstmal damit beruhigt. Und dann ist die nächste Frage, wie schaffst du es aus einem Ballbesitz, wenn der Gegner tief steht, wenn der Gegner auch sich sortiert hat, in Situationen zu gelangen, in denen du Dynamik aufbauen kannst, in denen du das gegnerische Tor bedrohen kannst. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Wege, was du versuchen kannst. was zu den letzten Jahren ja immer mehr zum Trend geworden ist, ist, dass du den Gegner versuchst, in so einen Pressing reinzulocken, dass du versuchst, den Gegner so ein bisschen rauszuschieben aus der eigenen Defensive und dann sofort mit Tempo reinspielst. Auch das ist als Dortmund immer relativ schwierig, weil natürlich viele Gegner gegen Dortmund eben sagen, wir lassen uns gar nicht rauslocken, sondern wir stehen jetzt hier komplett tief. Augsburg hat das getan, auch Sturm Graz hat das jetzt getan, die lassen sich dann gar nicht mehr rauslocken. Und dann ist der nächste Schritt halt gegen den Gegner, der komplett tief steht, Lücken zu provozieren, Lücken zu finden oder eben so gut mit dem Passspiel oder mit individuellen Können zu sein, Stichwort Dribblings, dass du auch einen, gegen eine kompakte Defensive Chancen dir erspielst.
Schauen wir uns mal an, wie das konkret aussehen könnte. Da Dortmund gar nicht so viele Flanken schlägt, kann man ja dann eben vermuten, dass sie Guirassy dann auch so als Wandspieler suchen. Das macht er wirklich stark in und um den Strafraum herum, legt er immer wieder viele Bälle ab. Also Zentrum wird hier vermehrt gesucht von Dortmunder Seite aus, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Also Dortmund ist traditionell keine Mannschaft, die viel flankt. Das war auch unter Terzic so und auch unter all den Vorgängern, weil sie nicht die Kopfballstärke vorne drin haben. Das könnte man vielleicht diese Saison ein bisschen anders sehen mit Guirassy vorne drin. Auch ein Bayer, der kann das durchaus per Kopf ein Tor erzielen. Aber das ist eigentlich nicht ihr Spielstil, sondern sie versuchen eher über das Zentrum, über die Halbräume zu kommen. Und da ist dann eben Guirassy vorne als Ballhalter ein sehr wichtiger Mann. Ist aber auch sehr wichtig, weil sie ihre stärksten Kreativspieler momentan nicht unbedingt auf den Außen haben, finde ich. Auch wenn Bino Gittens viele Dribblings zeigt. Aber das ist nicht ihre Stärke. Ihre stärksten Kreativspieler sind im Zentrum, im 8er-10er-Raum. Das ist ein Brandt, der natürlich immer einen genialen Pass spielen kann. Das ist auch ein Sabitzer, der auch über Fernschüsse Torgefahr entwickelt, aber der auch immer sehr kreativ ist. Und da versuchen sie eben in diese Räume rein zu gelangen, über den Pass ins Zentrum direkt rein. Und wenn Guirassy dann hält und man dann guckt, dass man irgendwie Brand zwischen den Linien findet, Sabitzer, das ist momentan so ein bisschen der Weg, den man gehen möchte.
Dann bleiben wir mal bei genau solchen Situationen und du meintest schon gegen Gegner, die sich dann eben zurückziehen mit wenig Ballbesitz. Ist das dann für diese Mannschaften ausrechenbarer, wenn du erstmal nur das Zentrum verdichten musst, weil auf außen gar nicht so viel Kreativität kommt? Vielleicht mal eine Einzelaktion, okay, da brauchen wir dann Glück, aber ist Dortmund auch deswegen so anfällig gegen genau solche Gegner wie Augsburg und Graz?
Ja und nein. Also es muss nicht anfällig sein, weil du natürlich, wenn du eine klare Wege hast und das immer wieder auch genau weißt, wie du es aufbauen möchtest, dann kriegst du vielleicht diese letzte Kreativität im letzten Drittel fehlt dann, ja. Aber du bist natürlich auch sehr stabil, weil du natürlich, wenn du genaue Abläufe hast und genau weißt, wann der Ball wohin kommt, weißt du auch genau, wann du den Ball eventuell verlierst. Also so blöder das klingt. Dann kommst du sehr gut in den Gegenpressing. Ich finde, das war das, was Dortmund jetzt in den letzten beiden Spielen deutlich besser gemacht hat. Nämlich, wenn sie dann den Ball verlieren, über eine gute Grundordnung sofort ins Gegenpressing und sofort in eine kompakte Ordnung zurückkommen. Das ist ja noch ein zweiter Faktor von so einem guten Ballbesitzspiel. Das ist weniger chaotisch, als das andere Teams haben. Und ich glaube, das ist noch so ein wichtiger Faktor, den du da nicht unterschlagen darfst.
Genau, wir kommen mal zur defensiven Seite. Nuri Sahin meinte vor dem Spiel gestern, dass er zum Beispiel unzufrieden ist mit Daniel Mahlen, dass er nicht genug anläuft oder mitmacht im Pressing. Das bist du natürlich als Offensivspieler auch nicht dafür gemacht, sage ich mal unbedingt. Wie schwierig ist es dann aber in so einem System oder in so einer Ausrichtung, wenn du einzelne Komponenten hast, die dann nicht ganz so gut funktionieren da drin, dass du dann natürlich auch anfälliger bist für schnelle Gegenbewegungen des Gegners?
Das ist sehr, sehr entscheidend. Das ist so ein Grund, warum bestimmte Spieler, glaube ich, auch spielen. Das ist auch so ein Grund, warum Bino Gittens gerade spielt, der sehr, sehr gut ist im Pressing, der das wirklich gut macht und der auch immer wieder nachsetzt, den ich aber momentan relativ ineffektiv finde, was Ballbesitz angeht und auch was seine Dribblings angeht. Da ist er relativ ineffektiv. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Grund, warum Bayer jetzt wieder so kommt, weil ich glaube, das sind wichtige Facetten. Und das hat man jetzt auch in den letzten beiden Spielen gesehen. Ich finde auch schon gegen Wolfsburg. Auch gegen Wolfsburg haben sie es nicht schlecht gemacht, im Gegenpressing so bestimmte Muster zu zeigen, damit der Gegner gar nicht erst in Umschaltsituationen kommt. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, momentan so ein bisschen auch der Wunsch von Sahin, da ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen.
Wie sieht es denn aus, wenn sich alles mal formiert hat, defensiv? Also die fangen nicht viele Pässe unbedingt ab, haben auch keine gute Zweikampfquote. Ist es dann, sage ich mal, auch individuell gerade noch zu löchrig? Und wie groß sind da die Abstimmungsprobleme vielleicht auch? Weil die Gegentore, die sind ja auf jeden Fall da. Da fangen sie sich genug von.
Ja, da fangen sie sich genug von. Das ist ja auch immer wieder diese große Fragezeichen, was dann auch analytisch schwer zu greifen ist. Weil du hast diese Heimspiele, du hast auch jetzt wieder diese zwei guten Heimspiele gehabt gegen Leipzig und gegen Leipzig ganz besonders, wo du wirklich in den Zweikämpfen drin bist und wo auch die Abwehr in den Zweikämpfen drin ist und wo ein Schaden dann wirklich die Gegner abkocht als Innenverteidiger. Und dann hast du wiederum diesen Auftritt gegen Augsburg, wo vor dem 1:0 Claude Maurice wirklich durchs Mittelfeld durchspazieren kann. Wo wir auch nicht über System reden müssen, wo wir auch nicht über taktische Fehler reden müssen, sondern da muss einfach dann ein Spieler rausrücken und dann zumachen diesen Weg und dann nicht eben ihn einfach nur begleiten. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo es dann auch an die analytischen Grenzen stößt, warum der BVB auswärts körperloser spielt, als das zu Hause tut.
Ja, da greifst du schon ein bisschen auch vor, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich würde vielleicht nochmal einen Hot-Take reinwerfen von meiner Seite aus. Ich würde zum Beispiel sagen, können da alle Spieler ihre Leistung an ihr Maximum bringen in der Offensive? Hat der BVB da den unausrechenbarsten Angriff der Liga? Vielleicht die Außenverteidiger ein bisschen rausgenommen, aber wenn Dortmund ins Rollen kommt, das sehen wir doch bei Spielen gegen Glasgow oder auch mal zu Hause, wenn die wirklich Bock haben, dann sind die doch kaum aufzuhalten oder liegt man da ein bisschen fernab der Realität?
Jein. Dortmund lebt da in manchen Spielen immer noch sehr stark von einer individuellen Klasse. Wenn wir zum Beispiel über diese Spiele gegen Celtic sprechen, wo dann Adeyemi seinen ganz besonderen Tag hatte, das sind dann, glaube ich, andere Spiele. Das ist dann was anderes, als wenn du ein Spiel auswärts gegen Augsburg hast. Und momentan fällt es halt eben noch Shahin schwer, ein System zu basteln, wo jeder Spieler in seiner möglichst besten Rolle spielt und dann halt eben auch diesen besonderen Tag haben kann. Wenn wir uns jetzt das aktuelle System angucken, was in den vergangenen beiden Spielen gespielt haben, mit Brandt und Sabitzer auf der 8 und Bayer rechts außen, Gittens links außen, da sieht man häufig so Abläufe, dass Bayer und Gittens ins Zentrum ziehen und Brandt und Sabitzer dann auf die Flügel ziehen. Das sind sehr feste und genaue Abläufe, womit du auch dann immer gut ins Gegenpressing reinkommst, dass sie auch genug kreativ sind, um ins letzte Drittel zu kommen. Aber das ist dann eben nicht wahnsinnig genug, um wirklich einen Gegner, der kompakt steht, wie Graz das auch getan hat, zu knacken. Und dann hast du aber auch dann da wieder sehr viele Spieler eben, gerade in der Offensive, die nicht optimal dabei sind. Gittens wegen Form, aber auch ein Bayer ist natürlich als Rechtsaußen, hat schon gute Spiele jetzt gezeigt, macht das auch gut, aber es ist nicht seine Paraderolle. Und das hast du bei Dortmund sehr häufig, dass du Spieler eben hast, die nicht optimal auf ihren Positionen eingesetzt sind.
Letzter Punkt erstmal noch zur Taktik, vielleicht auch genau dazu. Nuri Sahin, der sich ja auch nach dem Spiel gegen Real Madrid erklären musste, das heißt auch schon bereit ist, an sich zu arbeiten. Kannst du dir denn vorstellen, dass wir in dieser Saison vielleicht auch noch in der Hinrunde mal so einen großen taktischen Bruch sehen, dass er dann auf einmal mit einem 3-5-2 ankommt, nur mal was anderes zu probieren, nur um vielleicht auch die Spieler mehr in ihre Rollen zu bekommen? Und siehst du da auch solche ganz großen Neuerungen im Kader mit dieser Mannschaft?
Ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde auch, dass es schon durchaus Brüche gab. Das sind dann nicht diese prominentesten Brüche. Das ist dann nicht so, dass man dann, okay, wow, jetzt spielt er ja hier 3-5-2, wie du es gesagt hast. Aber wir haben ja die Dreierkette auch schon gesehen bei Dortmund. Wir haben ja schon ganz klar gesehen, dass sie auch defensiv mit 5 Mann dann gestanden sind, weil dann den Ball nur Gittens weit zurückgefallen ist. Das haben wir alle schon gesehen. Also da ist, momentan probiert er sehr, sehr viel aus. Und das jetzt auch, dass sie jetzt 4-3-3 spielen, das machen sie auch erst seit 2 Spielen, dass sie halt wirklich deutlich mit Metscher auf der 6 spielen und deutlich mit Sabitzer und Brandt auf der 8 spielen. Das sind ja so kleine Sachen, die man dann vielleicht auch als Fan gar nicht so wahrnimmt, wo man dann sagt, ja gut, da ist ein bisschen da hin und her geschaufelt und das macht auch wegen Verletzungen. Aber er ist ja schon sehr, sehr viel am Ausprobieren. Meine Kritik eher wäre, dass er momentan, und das ist aber auch, da kommen wir gleich zu Verletzungsprobleme, dass er momentan keine klare, feste Elf findet. Das ist nicht wie bei den Bayern, dass da so nach und nach sich ein System einspielt, wo du merkst, okay, es beginnt sehr riskant, aber die Idee ist halt, dass du das Risiko immer weiter rauskriegst, weil du es dich halt einspielen lässt. Das ist halt ein Unterschied zu Dortmund momentan.
Lass uns doch mal ein anderes Thema einschieben, vielleicht für Taktikanalysen nicht so relevant, aber wir wollen natürlich auf die Gesamtsituation bei Dortmund schauen, nämlich die sportliche Führung, wo der BVB ja in der Chefetage sehr viel auf Stallgeruch setzt. Also wir haben zum Beispiel Lars Ricken als Geschäftsführer Sport, Sebastian Kehl ist dann Sportdirektor. Jetzt hat man noch im Sommer Sven Mislintat als neuen Kaderplaner nach Dortmund zurückgeholt. Ist das denn die richtige Strategie? Fährt man damit vielleicht nicht ein bisschen im Kreis?
Ich möchte es dann nicht zu kritisch sehen, weil man ja auch bei manchen von diesen Menschen sagen muss, sie sind noch nicht lange in ihrem Posten. Ich glaube, Sven Mislintat hat noch nicht viel bewirken können als Kaderplaner. Auch ein Lars Ricken ist sehr, sehr neu in dem Posten, muss ja auch da erst noch reinkommen, hat aber gute Arbeit auch im Campus beim BVB abgeliefert zuletzt. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Leute die Falschen sind. Aber wenn du natürlich als wichtiges Kriterium hast, dass ein Verantwortlicher den Verein kennt, dass er da groß geworden ist, dann nimmst du dir auch viele kompetente Leute raus, die du vielleicht verpflichten könntest. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob diese Leute kompetent sind, aber du machst dir natürlich den Rahmen klein. Was man ja auch sagen muss, dass zum Beispiel ein Watzke jetzt auch schon sehr, sehr lange da ist zum Beispiel. Der hat ja immer noch sehr, sehr viel Macht bei sich, dass auch ein Sammer jetzt mittlerweile relativ lange als Berater da ist. Und wenn du natürlich guckst, wenn auf Trainerposition beispielsweise in den letzten Jahren so viel verändert wurde und trotzdem dieselben Probleme sind, dann musst du dich fragen, wer ist schon länger da? Wer ist denn jetzt schon länger dabei? Wo ist denn da die Kontinuität? Wieso kriegt man das nicht raus? Und dann ist vielleicht ein frischer Wind manchmal von ganz neuen, von außen kommenden Menschen gar nicht das Schlimmste.
Klar, der BVB ist ein super großer Verein, aber wie du es eben auch schon meinst, sind das vielleicht zu viele sehr meinungsstarke Köpfe, die auch mal ihre eigenen Richtung fahren und wenn das da oben alles so festgefahren ist, das hilft ja der Mannschaft nicht, das hilft ja auch da dann dieser Kontinuität nicht. Also müsste man da vielleicht einfach so einen Kleingang zurückschalten? Ist es schwierig natürlich, das aus unserer Position zu beantworten.
Genau, aber das ist erstens schwierig, weil wir natürlich dann noch weniger Einblicke haben als auf das Taktische oder sowas, weil das sehen wir auf dem Feld, was dann passiert, da haben wir durchaus Einblicke drin und da würde ich auch nochmal betonen, die sind ja nicht seit Ewigkeiten schon zusammen, diese Truppe, die jetzt da an der Macht ist, sondern das ist eine relativ neue Truppe, das ist relativ neue Menschen. Sebastian Kehl ist da mittlerweile sogar derjenige, der am längsten dabei ist, derjenige, wo man noch am ehesten dann darüber reden kann, dass er bei Transfers eine eher mittelgute Bilanz hat bisher. Das könnte man vielleicht noch vorbringen, aber ich glaube, man muss doch auch den Leuten ein bisschen Zeit geben, sei es nun Nuri Sahin, der auch noch nicht lange da ist, um seine Ideen umzusetzen, oder auch einem Lars Recken, einen Sven Mislintat.
Letzter Punkt auch hierzu, dass Nuri Sahin irgendwann mal Trainer werden würde, das war ja quasi abzusehen mit diesem Doppelgespann, was man da instruiert hatte im vergangenen Jahr. Hältst du das für eine richtige Entscheidung, dass man quasi schon dem Trainer, der aktuell noch da ist, schon seinen Nachfolger vor die Nase setzt und ist das vielleicht nicht aber auch ein Vorteil, weil er sich dann schon so an die Mannschaft gewöhnen kann?
Das kann ein Vorteil sein, das haben wir ja bei Hansi Flick bei den Bayern erlebt, da ist es ja sehr ähnlich gelaufen, dass er Co-Trainer erst wurde, von Niko Kovac dann übernommen hat. Das kann ein Vorteil sein, kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil es ist dann kein komplett neuer, frischer Wind, sondern die Spieler wissen ja auch, okay, da war ja vorher bei Terzic auch da und alles, was schlecht lief unter Terzic, da ist er mitverantwortlich für als Co-Trainer. Dementsprechend kann das Licht und Schatten haben, beides. Ich habe aber das Gefühl, dass Sahin schon versucht, momentan sich so ein Stück weit frei zu schwimmen von der Rolle als Co-Trainer und dann als eigenständiger Trainer wahrgenommen zu werden, mit eigenständigen Ideen.
Wir kommen zum nächsten Punkt. Zwischendurch hatte man ja fast die Sorge, dass Nuri Sahin selbst nochmal die Schuhe schnüren muss. Könnte er vielleicht nochmal machen. Es ist aber fast skurril, was wir da zuletzt auf der BVB-Bank gesehen haben. Viele junge Spieler mussten dann den Kader auffüllen. Selten waren dann mal mehr als 13 Feldspieler fit. Ich kann nochmal gerade aufzählen. Gerade fehlen Gregor Kobel, Waldemar Anton, Niklas Süle, Riasson, Kuto und Metscha. Jetzt verletzt. Marcel Sabitzer hat es in der Wade. Gio Reyna, Adeyemi und Duranville. Also viele junge Spieler auch, die so eine Frische jetzt vermissen lassen. Was könnte da der Grund sein, dass es jetzt vor allem zum Anfang der Saison schon so enorm ist?
Das ist die große Frage und das ist auch das große Fragezeichen. Ja, man sieht jetzt bei allen deutschen Top-Clubs ein Stück weit Verletzungsprobleme. Man sieht auch, dass das die Belastung doch sehr hoch ist mit der EM im Sommer, jetzt diese Champions League, die noch mehr Spiele hat, dass du keine Pausen mehr hast quasi. Das merkst du schon. Also auch bei anderen Vereinen gibt es ja durchaus hohen Krankenstand. Bayern haben auch Verletzungen und so weiter. Aber bei Dortmund ist es nochmal eine besondere Situation, weil du natürlich gar nicht so unendlich viele EM-Fahrer hast, beziehungsweise die EM-Fahrer noch die sind, die spielen mit Groß, Anton, Bayer jetzt gerade. Und weil es natürlich so diese Masse an Spielern ist. Und weil es nicht das erste Mal ist. Also wir reden ja wirklich jeden Herbst darüber, dass sie irgendwie Verletzungspech haben. Jeden Herbst. Ob das nun an der Reise nach Asien im Sommer liegt, die sie gemacht haben, die da vielleicht dafür gesorgt hat, dass die Spieler nicht ganz fit sind. Ob das an dem Trainingsplatz liegt, das wird ja auch immer wieder gemunkelt. Der BVB trainiert auf einem Platz mit einem Hybridrasen, glaube ich, der ein bisschen anders dargelegt ist als der Rasen im Stadion. Und das ist dann vielleicht nicht gut für die Gelenke der Spieler. Da bin ich aber auch kein Experte, muss ich gestehen. Aber dass dies ein wiederkehrendes Problem ist, sieht, glaube ich, jeder BVB-Fan.
Es ist ja dann auch so ein Teufelskreis, ne? Die Spieler, die dann spielen müssen, das ist dann nochmal intensiver, du kannst dich weniger schonen und so bist ja nochmal verletzungsanfälliger. Wie kann man denn da so ein bisschen rauskommen? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, aber sind es jetzt dann auch die jungen Spieler, die da eine Chance bekommen können und das auch nutzen müssen?
Ja, also erstmal das Rauskommen aus dieser Spirale ist sehr, sehr schwierig, weil wir auch aus genug Studien jetzt wissen, dass wenn du eine Verletzung nicht richtig ausheilst, dass du dann eher wieder Gefahr läufst, dich neu zu verletzen und nicht mal an derselben Stelle, sondern an der ganze Körper ist dann anfälliger für Verletzungen. Und dann kommst du in so einen Teufelskreis, wenn du einen Spieler zu früh reinschickst, dann verletzen sie sich wieder, du musst dann den anderen Spieler wieder früher reinschicken und so weiter und so fort. Also da kann eine Woche oder zwei, kann da manchmal schon einen richtigen Unterschied machen. Bei den jungen Spielern ist es so, dass Dortmund da eigentlich ja gar nicht schlecht aufgestellt ist. Also Dortmund ist jetzt so, dass sie die Bank immerhin mit Spielern bestücken können, die klar jetzt nicht über Bundesliga-Verfahren verfügen, aber wo du auch sagst, okay, die haben alle ein Anrecht, auf dieser Bank zu sitzen. Es ist nicht so, dass da dann irgendwelche Spieler auf der Bank sitzen, von denen du weißt, die werden in ein paar Jahren nur noch dritte, vierte Liga spielen. Sondern das sind alles schon Leute, die durchaus was können. Da ist dann eher die Frage, wie kann es sein, dass diese Spieler wirklich nur als Ergänzung wahrgenommen werden? Dass halt ein Mané zum Beispiel gar keine Zeit von Anfang an bekommt, dass
Kempel ist ja auch so ein
Kempel, großes genau. Talent. Kempel ist so ein Kandidat, der jetzt ja auch wieder eingewechselt wurde in der Champions League Asyl. Da hast du ja Spieler, wo du auch denkst, okay, vielleicht wäre da auch mal gut, wenn da mal einer startet, um sich mal zeigen zu können, auch um mal auch reinzukommen in diese Liga. Das passiert ja nicht, sondern sie werden ja wirklich nur als Ergänzung reingeworfen. Und das ist dann immer ganz schwierig, wenn du dann in so einer Situation nur 10 Minuten reinkommen musst, warm sein musst, du hast gar keine Erfahrung da drin. Das ist, glaube ich, nochmal schwieriger, als von Anfang an zeigen zu dürfen, was du kannst.
Da steht dann natürlich Schein auch vor der Entscheidung, okay, bringe ich jetzt vielleicht mal einen Emre Can auf rechts hinten, auch wenn ich weiß, das ist nicht seine ideale Position, oder werfe ich einen jungen Spieler rein? Wenn du sagst, du wirfst einen jungen Spieler rein, kann dir natürlich immer vorgeworfen werden, dass du die viel zu früh reinschickst, eben, dass sie noch zu unerfahren sind. Also viel gewinnen kann man in der Situation wahrscheinlich nicht.
Nee, das stimmt, da hast du recht. Als Trainer kannst du da wirklich nur verlieren, weil entweder heißt ja, wieso hast du nicht Can gebracht? Oder das heißt, wieso hast du die jungen Spieler nicht gebracht? Wobei ich schon finde, dass momentan schon eine Situation ist beim BVB, wo du ein bisschen mehr Einsatzzeit halt haben könntest für die jungen Leute, weil das eben sich auch gerade jetzt anbietet und dann auch du gucken kannst, okay, alte Zöpfe als neuer Trainer kann ich mal abschneiden. Da wird Schein manchmal zum Glück gezwungen, finde ich. Ich finde auch, um da jetzt mal ein Thema von mir aus anzuschneiden, dass zum Beispiel Emre Can, der ist ja so eine ganz Reizfigur momentan in Dortmund. Als Sechser ist er momentan, ich finde nicht, dass er ein guter Sechser ist. Ich finde, dass er halt in der Raumfindung so häufig Passwege blockiert. Also, dass er zwischen zwei Spielern steht, die eigentlich zueinander passen können. Das passiert so häufig und das kriegst du auch nicht mehr richtig raus aus seinem Spiel. Aber ich finde, er hat jetzt als Innenverteidiger sehr gute Spiele gemacht, weil das, finde ich, auch eine Position ist, die ihm besser liegt. Da kann er seine Körperlichkeit besser einbringen. Da ist er im Ballbesitzspiel nicht so sehr gefordert. Da kann er auch gute Pässe noch spielen. Der kann auch seine Geschwindigkeit einbringen. Ich finde, das ist eine bessere Position für ihn. So. Das ist so ein bisschen zum Glück gezwungen, dass er durch die Verletzung jetzt da spielen darf.
Meinst du denn, wenn ein Anton wieder fit ist, muss Schahn wieder vorrücken? Oder kann sich dann Schahin auch von solchen Ansätzen mal überzeugen lassen? Also sieht er dann eben auch, was gut funktioniert, kann sich da selbst anpassen oder versucht es dann lieber nach seinem Weg wieder zu richten?
Das ist natürlich dann auch die Frage, wie Can sich selber sieht, ob er sich selber langfristig auch als Innenverteidiger sieht. Ich finde, Anton hat noch nicht bei Dortmund das gezeigt, was er eben kann, was er bei Stuttgart gezeigt hat, als Abwehrchef auch defensiv kompakt, die kompakte Defensive zu halten, aber auch gerade im Passspiel nach vorne immer wieder anzutreiben, das hat er noch nicht gezeigt. Und wenn Can jetzt diese beiden Spiele, die er gemacht hat zuletzt gegen Leipzig und auch gegen Graz bestätigt, dann finde ich ihn da hinten eine gute Option. Aber er muss das natürlich auch wollen, ein Stück weit.
Wie weit oder wie anders würden wir die gerade diese Mannschaft sehen, wenn wirklich alle fit wären? Ist es wirklich sehr weit weg? Können wir auch schwierig sagen, aber dafür machen sie es ja eigentlich noch gut. Also wenn du jetzt von außen betrachtest, hey, trotz so vielen Verletzungen, wir holen unsere Punkte schon. Es geht eigentlich jetzt bergauf, wenn wieder ein paar zurückkommen, kann man das schon so sagen?
Ja, einerseits ja, ich würde dir zustimmen dafür, dass sie ja, wenn du sagst, ey, da fehlen so viele Spieler, die haben eine ganze erste Elf, die sie eigentlich sonst aufstellen könnten an verletzten Spielern. Das würde an keiner Mannschaft der Welt spurlos vorbeigehen. Und dafür halten sie sich relativ schadlos, muss man sagen. Und wenn man auch guckt in der Champions League, da stehen sie so gut da momentan, die können halt wirklich mit dem Spielplan, der auch noch vor ihnen liegt, wo sie mit Barcelona nur noch ein wirklich schweres Spiel haben, können sie den Angriff auf die Top 8 wagen und dann sich diese beiden freien Termine holen. Was ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, wenn du als Mannschaft so viel Belastung hast. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Probleme, die der BVB hat. Gerade im Ballbesitzspiel, wenn sie Spiele haben mit 60-70% Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner auswärts. Gegen Gegner, die sich weltweit richtig reinhängen. Das ist beim BVB ein Problem, unabhängig davon, wer auf dem Platz steht. Das ist ja das Faszinierende. Das ist unabhängig davon, wer jetzt gerade verletzt fehlt, wer nicht. Das ist eine Sache, die zieht sich seit Jahren durch. Also Dortmund hat eine miserable Bilanz gegen Aufsteiger, Dortmund hat eine miserable Bilanz gegen Teams, die nicht in den Top 6, 7 stehen. Und das ist dann wieder so eine Frage, das hat einerseits mit Qualität im Ballbesitzspiel zu tun, auch mit Ideen im Ballbesitzspiel, die einfach nicht da ist größtenteils, aber auch mental. Also das ist ja auch dann wieder jenseits des Erklärbaren, wieso Dortmund Spieler sich gegen Leipzig in jeden Zweikampf werfen und sich von Augsburg dann komplett körperlich abkochen lassen.
Du spielst mir den Ball jetzt wieder perfekt zu, das hätte auch Pascal Groß nicht hinbekommen. Ja, die Auswärtsschwäche ist es. Zu Halloween bist du als untoter Footballspieler gegangen, das hat mir sehr gefallen. Gruseliger wäre eigentlich nur die Kostümierung als aktuelle Dortmunder Auswärtsbilanz gewesen. Wir sprechen es nochmal kurz an. Die Borussia verlor alle 5 letzten Duelle in der Fremde bei einem Torverhältnis von 5:15. Wenn du meinst, du bist Rätselfan, wir können ja da nochmal im Nachhinein schauen, wann der BVB zuletzt 5 Spiele am Stück auswärts verloren hat. Aber jetzt nochmal an dich als Experten auch, weil wir uns irgendwie Erklärungsansätze suchen wollen. Kann man sich solche Diskrepanzen, ob der Spielorte, mit taktischen Ansätzen erklären? Gibt es irgendeinen Unterschied? Ist es vielleicht auswärts zu laut oder kann man sich nicht gut verstehen? Ist es ein fremder Platz? Hast du da irgendwelche Erfahrungen vielleicht auch irgendwie gemacht durch Erzählungen, wie auch immer?
Ja, zu Hause im eigenen Stadion, das ist immer noch ein Vorteil. Es gibt den Heimvorteil, der ist ja auch statistisch nachweisbar. Der ist nicht mehr so hoch wie vor 30, 40 Jahren, aber ist noch durchaus relevant. Du hast, wenn du zu Hause bist, ganz feste Abläufe. Du gehst meistens am Tag vorher gemeinsam ins Hotel. Du hast da ganz feste Rituale. Das ist alles sehr viel eingespielt, als wenn du eine Auswärtsreise hast. Wo es dann auch manchmal vorkommt, dass du andere Hotels hast, als du gewohnt bist. Wo es dann auch natürlich vorkommt, dass der Gegner dich auch manchmal piesackt, ärgert und so ein bisschen was am Ablauf ändert kurzfristig, damit du eben so aus dem Tritt rauskommst. Auswärtskabinen sind meistens nicht so schön wie Heimkabinen und so weiter und so fort. Das sind so kleine Details. Aber das kann, finde ich, auch keine Ausrede sein für die Art, wie Dortmund sich dann präsentiert. Es geht ja nicht nur darum, dass sie auswärts verlieren, das kann ja passieren, sondern auch, wie sie sich halt aufgeben bei Real Madrid beim Stande von 2:2. Wie sie gegen Augsburg komplett körperlos versuchen, irgendwie ins letzte Drittel reinzukommen und dann querspielen. Das sind ja so, das ist das Wie ein Stück weit, was ja auch, glaube ich, alle annervt. Und dafür habe ich dann auch keine Erklärung. Da reicht auch noch dieses Auswärtsreisen sind nicht ganz so leicht wie Heimspiele.
Lass mich noch mal ein bisschen rumspielen, weil ich gerade auf den Gedanken komme. Auch wieder vielleicht was für Rätselfans. In der Bundesliga ist es ja schon so, dass selbst die Plätze, also der Rasen, die Fläche, unterschiedlich groß ist. Ich denke, im Signal Iduna Park hast du schon einen großen Rasen. Das bekommt man zumindest den Eindruck. Es kann sein, dass ich falsch liege. Bei Union Berlin ist der Rasen sicherlich 5-6 Meter kleiner. Kann man da jetzt drauf schließen, dass Dortmund auch einfach eine Mannschaft ist, die viel Platz auf dem Feld braucht, die wirklich mit Räumen nochmal mehr anzufangen weiß als Gegner, die das gar nicht so sehr brauchen?
Ja, das könnte natürlich ein Faktor sein. Also du hast als gastgebender Verein einen gewissen Spielraum, was die Größe des Feldes angeht. In der Bundesliga hast du diesen zumindest. Der ist kleiner geworden in den vergangenen Jahren. Früher war der noch größer. In der Champions League hast du diesen Spielraum nicht. In der Champions League ist alles sehr, sehr genau genormt. Da musst du wirklich dann auf einen Meter genau dein Feld aufstellen, wie das die UEFA gerne hätte. Da hast du diesen Faktor zum Beispiel nicht. Das kann natürlich so ein Stück weit ein Faktor sein, wobei auch diese Faktoren einfach weniger geworden sind in den vergangenen Jahren. Beispiel Thema Rasen. Da gab es früher immer noch Clubs aus dem Tabellenkeller, die dann nicht so genau darauf geachtet haben, wie gut der Rasen ist, weil sie wussten, ey, wenn Bayern München kommt, ist es besser, wenn unser Rasen ziemlicher Mist ist, uns ist das ziemlich egal, wir bolzen das Ding so lange nach vorne. Aber das hast du ja nicht mehr, da hast du sehr viel mehr, das ist sehr viel stärker genormt, als das in der Vergangenheit war, als das vor 10, 20 Jahren war. Auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass der Rasen vor dem Spiel gewässert wird. Das ist auch mittlerweile genormt. Das haben auch früher gerne so kleine Vereine so gemacht, wenn Dortmund oder Bayern kommt. Den Rasen einfach mal nicht wässern, dann rollt der Ball nicht so gut, dann sind Flachpässe nicht so gut. Aber auch das lasse ich als Ausrede nicht gelten. Wie gesagt, das war vor 10 Jahren noch viel, viel schlimmer alles.
Ist Dortmund eine bessere Mannschaft, wenn es abends im TV unter Flutlicht spielen kann, wenn es Highlight-Spiele hat, und brauchen die so eine Kulisse? Also ich glaube, zu Hause im Signal Iduna Park, da werfen die sich einfach nochmal anders rein. Ist das einfach von der Mentalität her genau so eine Truppe, die das sucht und braucht?
Die Antwort muss man mit Ja beantworten. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wenn die Champions-League-Hymne ertönt und sie dann zu Hause im Westfalenstadion spielen dürfen, dass sie dann einfach an die Zweikämpfe nochmal anders reingehen, als sie das tun, wenn sie zu Hause spielen. Wenn sie auswärts spielen in einem Bundesligaspiel, das nicht ganz so wertig ist. Und ja, natürlich zählt auch wieder rein, das haben wir auch schon mehrfach analysiert jetzt, dass das Ballbesitzspiel von Dortmund nicht die Stärke ist. Und wenn sie in der Champions League natürlich gegen Top-Teams spielen, dann können sie eher ein 50-50 Ballbesitzspiel machen, dann können sie eher ein Spiel gestalten aus einer kompakten Defensive heraus, dann können sie auch ihr Tempo ein Stück weit stärker einbringen, das sie ja durchaus auch vorne drin haben. Aber diese, gerade im Bereich Laufstärke, Kampfstärke, diese 10%, die du da mehr abrufst, das ist dann eine mentale Frage.
Wir kommen nochmal zur aktuellsten Stichprobe hier unserer ganz vielen theoretischen Ausführungen, nämlich zum Spiel gestern Abend gegen Sturm Graz. Die Champions League ist ja, so wie wir es jetzt schon besprochen haben, ein Wettbewerb, in dem sich der BVB gut zurechtfindet. Du hattest jetzt wieder einen Underdog aus Graz, der mit wenig Ballbesitz daherkommen wird, ein sehr junges Team ist. Mit welchen Ansätzen gehst du da wieder ran? Mit welchen Erwartungen? Zumindest die erste Halbzeit war ja auch sehr offensiv gut geführt. Hättest du eigentlich in Führung gehen müssen. Vielleicht mal, geh mal in die Halbzeitpause rein. Was waren da die Überlegungen? Hätte man das schon früher entscheiden müssen?
Ja, also ich fand, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben, durchaus. Also auch wenn es nur am Ende sehr, sehr knapp ausging. Ich fand, Graz hat sehr wenig für das Spiel gemacht, was ja auch vollkommen legitim ist. Sie sind ja als Underdog angereist, haben sich im 4-2-2-2 sehr tief aufgestellt. Dortmund hat es dann immer wieder gut geschafft, über Verlagerung die Graz auf eine Seite zu locken und dann die andere Seite zu bespielen. Das hat Graz in der zweiten Halbzeit besser gelöst. Da haben sie eine breitere Formation gehabt. Da haben auch heute die Außenstürmer dann die Kette aufgestockt, um eben die Breite zu bekommen. Und dann ohne die Verlagerung hatte Dortmund so ein bisschen Probleme, ins letzte Drittel zu gelangen. Auch diese Läufe von Brandt und Sabitzer auf Außen waren sehr ineffektiv in der zweiten Halbzeit. Und dann hatte Dortmund ein, zwei Szenen, wo sie Konter zugelassen haben, aber auch nicht viel, aber waren dann ein, zwei Szenen. Da hast du dann eben gemerkt, dass sie nicht wie Bayern halt diese 100% haben, dass sie auch nicht im Zweifelsfall über Einzelaktionen, über Dribblings so eine kompakte Abwehr knacken können. Also Gittens war da zum Beispiel nicht sehr aktiv, fand ich. Und dann eben am Ende, ironischerweise, war es dann eine Pressing-Eroberung, gar kein Ballbesitz-Ding, sondern es war, glaube ich, so gefühlt die einzige Pressing-Eroberung im ganzen Spiel, wo Graz dann irgendwie mal beschlossen hat, jetzt in der 85, ups, wir spielen mal hinten raus und spielen nicht direkt den Ball zur 10 nach vorne. Und dann haben sie über diesen Pressing-Ballgewinn dann sich den Sieg geholt.
Es ist von den vielen unterschiedlichen Arten von Toren, die es so gibt im Fußball, das, was du dir wünschst als Trainer nach einem hohen Ballgewinn, schnell umgeschaltet, effektiv abgeschlossen. Also scheint zumindest mit dieser Entstehung komplett zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist da auch die einfachste Art, natürlich ein Tor zu erzielen. Das ist natürlich also nicht die einfachste Art im Sinne von, du musst die Balleroberung erstmal hinbekommen, du musst dann den Mut haben, vorne reinzugehen, du musst ein gutes Pressing zeigen. Aber wenn du dann den Ball eroberst im letzten Drittel zentral und dann eine 3-gegen-3-Situation hast, dann muss dann am Ende ein Abschluss stehen. Also ich fand es dann nicht mal besonders gut ausgespielt, weil Malen hat sich dann sehr weit nach außen treiben lassen, aber er hat dann über seinen Schuss das wieder wettgemacht, über den Abschluss, den er dann gezeigt hat.
Dieses 1-0 nimmt man dann also quasi gerne mit, würde ich mal so sagen. Du hast die Leute auch mal ein bisschen schonen können, du hast dich nicht komplett abgerieben, nimmst trotzdem irgendwie die 3 Punkte oder lässt sie zu Hause. Ist man damit komplett fein? Hätte man das auch vor dem Spiel so genommen?
Bestimmt, also klar, man hätte es sich einfacher machen können, indem man eine Chance aus der ersten Halbzeit verwertet. Ich fand, Bayer hatte ja 2 große Möglichkeiten. Mhm. Das hätte man sich durchaus einfacher machen können, aber man hat es gelöst. Und man ist ja wirklich in der Champions League noch schon wieder, genau wie vergangenes Jahr, da haben wir immer die ganze Zeit geschimpft, Bundesliga schlecht, Pokal aus, bla blub. Und Champions League läuft. Und auch diese Saison läuft es wieder. Und wie gesagt, ich muss gerade nochmal genau nachgucken, wie der genaue Spielplan ist. Aber der ist dankbar für Borussia Dortmund. Sie spielen jetzt gegen Zagreb auswärts, dann Barcelona zu Hause, Bologna auswärts, Donetsk zu Hause. Da kannst du durchaus noch 9 Punkte rausholen aus diesem Spiel. Und dann bist du aller Wahrscheinlichkeit nach in den Top 8 und hast dann wirklich da das Sollziel mehr als erreicht. Also da kannst du sehr, sehr positiv drauf blicken auf die bisherige Champions League-Saison.
Sollte man in den Spielen vielleicht nochmal ein bisschen was ausprobieren oder rotieren, um Kräfte zu schonen, oder sollte man gerade in diesen Duellen darauf gehen, dass man auf jeden Fall gewinnt und sich das Selbstvertrauen weiter mitnimmt?
Ich denke jetzt nicht in den beiden kommenden Spielen. Ich denke, die sind sehr, sehr wichtig noch. Auch das Heimspiel gegen Barcelona, weil Barcelona kann man bestimmt auch. Die sind zwar in mega herausragender Form, aber vielleicht kann man sie mit so einer guten Körperlichkeit, mit einer guten Konterstärke ärgern. Ich denke schon, dass man diese Spiele ernst nimmt und dann vielleicht am Ende schon kann, wenn man dann auch schon weiß, wie es dann in der Tabelle steht, ein Stück weit. Das ist dann aber erst Januar. Aber ich denke, bis Weihnachten jetzt wird man noch Vollgas geben müssen in beiden Wettbewerben.
Einen letzten kleinen Fakt habe ich noch. Zum Saisonstart und nach den jeweiligen Länderspielpausen gewann Dortmund jeweils seine Spiele, die drei Stück. Die davorliegenden, also vor den Länderspielpausen gegen Bremen 0-0 und Union Berlin dann das 1-2, die waren allerdings enttäuschend. So, jetzt haben wir wieder eine Länderspielpause am Horizont. Davor gibt es doch das Mainz-Spiel. Können wir also unser Geld auf Mainz setzen oder wie sieht das aus? Und nimm uns generell mal mit, was jetzt in dieser Phase dieses Mainz-Spiel bedeutet.
Das Mainz-Spiel ist schon wirklich ein Benchmark-Spiel, weil du hast ja auch schon mehrfach gesagt, 5 Auswärtsspiele in Folge verloren. Sie reisen jetzt nach Mainz, da ist also so noch eine kleine Rechnung offen von aus dem Sommer des vergangenen Jahres. Mainz ist eine Mannschaft, die sehr eklig spielt, die keinerlei Interesse an einem Spielaufbau hat. Die bolzen den Ball Longline an dem Flügel entlang, mehr machen die nicht. Aber sie spielen defensiv Mann gegen Mann, sehr, sehr robust, sehr, sehr intensiv. Und wenn sie dann zurückfallen, sind sie in einem tiefen 5-1 kaum zu knacken. Und das ist so ein Gegner, der hat Dortmund ja immer gerne Probleme mit. Und da können wir jetzt mal schauen, welche Ideen Sahin da mitbringt, ob dieses 4-1-4-1, was sie zuletzt gespielt haben, dagegen funktioniert, ob sie dann darüber über Positionswechsel auch einen mannorientierten Gegner knacken können. Und wenn sie das tun, dann ist, glaube ich, die Stimmung auch wieder gedreht in Dortmund, weil das ist, glaube ich, schon so ein Spiel, womit du jetzt auch wieder eine Stimmung entfachen kannst in Kombination mit den letzten beiden Siegen, dass du sagen kannst, wir gehen jetzt positiver in diese Länderspielpause.
Also so ein souveräner Auftritt dort wäre für dich schon so ein Ausrufezeichen, wo man dann, wie man so immer so schön sagt, zeigen könnte, dass man es auch on a cold rainy night in Mainz hinbekommt.
Auf jeden Fall hätte dann Schein erstmal ein paar Probleme weniger. Also einerseits, wenn man in der Tabelle gut dasteht, auf jeden Fall, dann kann man wirklich mit einem guten Zwischenergebnis in diese Länderspielpause starten. Klar, Bayern sind weggezogen, aber man ist dann eben immer noch dran an Champions-League-Plätzen, man ist immer noch dran an Leverkusen, Leipzig, Frankfurt und so weiter. Und ich glaube auch, dass dann eben diese Ruhe wieder ein Stück weit reinkommt, dass er jetzt dann nicht aus der Länderspielpause rauskommt und dann alle wieder so sind, oh, jetzt ist das entscheidende Spiel und vielleicht wird Sahin danach schon wieder kein Trainer sein, wenn sie dann aus der Länderspielpause gegen Freiburg spielen müssen zu Hause, sondern er kann dann wirklich erstmal so ruhig machen, so cool bleiben, läuft doch alles.
Das war doch jetzt ein spannendes Quiz. Wir hatten viele Fragen. Du hast uns einige gute Antworten liefern können, auch wenn wir natürlich nicht alles wissen, gerade bei Borussia Dortmund nicht. Aber ich denke mal, wir behalten die Entwicklung da weiter ganz genau im Auge. Wenn du jetzt oder wenn ich dich jetzt auf eine Antwort festnageln müsste, wie wird die weitere Hinrunde für Dortmund aussehen? Wo stehen die im Winter? Sind die happy oder nicht?
Ich bin bei Dortmund total überfragt, was Prognosen angeht, weil ich finde, sie sind von den Ansätzen her, auch von dem, was Sahin immer ausprobiert, von dem, was er im Ballbesitz spielt, tut, sind sie besser als vergangene Saison. Aber sie kriegen es noch nicht so auf den Rasen und er kriegt noch keine erste Elf hin. Und ich finde, er muss eben auch ein bisschen den Mut haben, so unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Auch mal Spieler auf die Bank zu setzen, auch mal einen Sahin eben als Innenverteidiger dauerhaft einzusetzen und nicht als Sechser, weil das funktioniert nicht und das wird auch nicht funktionieren. Das ist eine der wenigen Dinge, wo ich mir sehr sicher bin. Und ich glaube auch, dass Sahin noch ein junger Trainer ist und dass, wenn man ihm Zeit gibt zu lernen und Zeit gibt, besser zu werden, dass das gut werden kann. Das sieht man, das hat man jetzt auch gesehen in Frankfurt beispielsweise, über die haben wir ja auch schon ein Video gemacht, da war ja auch Topmöller sehr, sehr lange sehr angeschlagen und jetzt aber merkt man deutlich, er hat aus den Fehlern, die er vergangene Saison gemacht hat, gelernt. Und ich glaube, das kann man auch einem Sahin zutrauen, dass ihm das gelingen könnte.
Spannend. Ja, wir sind auch sehr gespannt, was ihr vielleicht über den BVB denkt, wo ihr die Entwicklung hinseht. Damit wäre es das hier für uns erstmal. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir behalten den BVB, wie gesagt, im Auge und ja, gibt auch viele andere spannende Teams-Highlights. Da melden wir uns dann in Kürze mit. Also danke dir, Tobias, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ja, danke, wünsche ich dir auch.
Und ja, an euch bis dahin, macht's gut und vielen Dank. Ciao.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.